Könnt ihr noch? Wir haben schon wirklich viel gehört und viel wahrgenommen von dem, was Menschen bewegt und schon viel Evangelium gehört. Und heute, am Ewigkeitssonntag, möchten wir so den Abschluss der Reihe, die uns so seit September begleitet, machen. Wir haben gesehen, wie die Nachfolge bei Jesus das Leben bereichert, wenn wir von ihm lernen. Also wirklich bei ihm in der Lehre sind, nicht nur Wissen ansammeln, sondern ein wesensveränderndes Leben führen, indem wir ihn hineinreden lassen in das, was unser Leben bestimmt. Und wir haben verschiedene Stationen auf dem Weg gemacht. Ihr könnt das auf der Homepage bei den Podcasts alles nachhören und das nochmal vertiefen. Beim letzten Mal ging es um die Stille und wie Jesus Kraft aus der Stille gezogen hat, wie das sein Leben geprägt und seinen Dienst bereichert hat. Und wir haben gesehen, wie Stille nicht nur ein Teil seines Lebens war, sondern sein Leben durchdrungen hat. Heute, am Ewigkeitssonntag, wollen wir uns den Umgang von Jesus mit dem Leid ansehen. Und Leid ist ja etwas, was uns jeden Tag begegnet. Und es gibt da verschiedene Untersuchungen, die schauen, können wir Menschen eigentlich besser oder schlechter mit Leid umgehen? Und es gibt Facetten, wo wir Menschen im Grunde abgestumpft sind durch das alles, was wir gesehen haben. Obwohl die Menschen früher viel mehr mit Leid in ihrem Leben konfrontiert waren. Das Leid, was uns, und zwar gerade in der westlichen Welt begegnet, ist oft durch ein Medium an uns herangetragen. Nachrichten. Wir machen die Nachrichten an und wir haben die Bilder von der Grenze in Weißrussland, von Somalia und Äthiopien, wo die Menschen elendig verrecken, weil sie nichts zu essen haben. Und zwar nicht nur seit ein paar Tagen, sondern eigentlich seit Monaten und Jahren. Aber durch dieses Medium scheint es so weit weg. Und wenn ein Unwetter in Deutschland ist, dann kommt es plötzlich näher, aber wir gehen nicht wirklich damit um. Früher haben kleine Kinder gesehen, wie Großvater und Großmutter in ihrem Haus aufgebahrt lagen. Sie hatten Begegnung mit Tod und Leid. Und damit war der Umgang anders, es war unmittelbar. Und wir leben in einer Welt, in der Leid plötzlich so weit weg ist. Aber wir Christen haben eine so wichtige Botschaft. Und während wir jetzt das letzte Lied eben gesungen und gehört haben, ging mir das so durch den Kopf, weil ich habe in der Predigtvorbereitung ein Lied gehört, das ich glaube letzte oder vorletzte Woche bei Jan Böhmermann in Magazin Royal gespielt wurde. Ich zitiere mal nur den Refrain. Ich wäre gerne voller Zuversicht, jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, das alles einfach zu ertragen. Und ich würde dir eigentlich gern sagen, alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Punkt, Punkt, Punkt. Aber alles wird gut. Das System ist defekt und die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und dein Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Zynismus im Angesicht von Leid. Das ist das, was uns in diesem Lied begegnet. Und als Kontrast das Lied, was wir eben gehört haben, wo Menschen ein Leid ertragen können, was wir uns nicht vorstellen können. Ich bin in Tadschikistan für ein Jahr gewesen, als Westeuropäer. Und ich habe erlebt, wie Menschen Leid ertragen mussten, nur wegen ihres Glaubens. Mit Steinen beworfen auf dem Weg zum Gottesdienst. Und wenn ich dann höre, dass in Deutschland Leute sich beklagen, dass wir ja verfolgt werden, dann denke ich, boah Leute, wo sind eure Maßstäbe? Und trotzdem müssen wir mit Leid umgehen lernen, damit genau diese Diskrepanzen nicht entstehen. Und wir merken, diese Welt hat keine Antworten auf Leid. Sie kann mit dem Leid nicht umgehen, weil plötzlich, ein Theologe hat einmal gesagt, sie sind transzendent obdachlos geworden. Da ist nichts mehr über ihnen. Sie sind die Götter, aber die Götter merken, sie haben gar keine Macht. Also wie mit dem Leid umgehen, wo plötzlich nichts mehr greifbar scheint. Und ich möchte euch hineinnehmen in einen Bibeltext, wo uns Leid begegnet. Im Grunde begegnet uns in jeder Wundergeschichte, die wir im Neuen Testament lesen, Leid. Wir sehen oft nur das Happy End und sagen, ja, Jesus hat das ja geheilt. Aber davor ist eine lange Periode, teilweise Jahrzehnte, voll mit Leid, wo Menschen entweder durch Blindheit nicht am Leben teilnehmen konnten, gelähmt waren, auf die Hilfe anderer angewiesen sind und. Das ist unsägliches Leid. Und wir sehen eine kurze Episode und lesen oft so darüber hinweg, aber sehen nicht, wie Jesus eigentlich und wie besonders Jesus Umgang mit diesen Menschen und mit dem Leid, das ihm dort begegnet ist, umgegangen ist. Und wir schauen uns die letzte Wundergeschichte im Markus-Evangelium an. Danach gibt es keine Wunder mehr. Markus 10, 46. Jesus leitet in dieser Geschichte oder vor dieser Geschichte im Grunde seinen Weg nach Jerusalem ein. Das ist das Ziel. Und dort will er hin, denn nach Jerusalem muss er, und das ist so das Ziel des Markus-Evangeliums, in Jerusalem erfüllt Jesus eigentlich seinen Auftrag. Und dann kamen sie nach Jericho. Und als Jesus zusammen mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge Jericho wieder verlassen wollte, saß da am Straßenrand ein blinder Bettler. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth da war, fing er laut an zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und viele fuhren ihn an: sei still. Aber der Blinde schrie noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte: ruft ihn her. Die Leute riefen den Blinden herbei und sagten zu ihm: du kannst Hoffnung haben, steh auf, er ruft dich. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragte ihn: was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte zu ihm: Rabuni, das heißt mein Lehrer, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Bevor wir uns Jesu Umgang mit Leid ansehen, möchte ich mit euch zunächst einmal die menschliche Komponente anschauen. Wie gehen die Menschen in dieser Geschichte mit dem Leid um? In jeder Heilungsgeschichte sehen wir ganz unterschiedlichen Umgang der Menschen mit dem Leid. Und selbst wenn wir denken, ja, wir sind ja so viel weiter, wir haben so viel mehr Technologie, das menschliche Wesen hat sich in diesen Jahren nicht wirklich verändert. Nach wie vor kennen wir die Muster im Umgang. Da geht Jesus durch die Stadt. Eine große Volksmenge folgt ihm, voller Hoffnung, voller Enthusiasmus. Das lesen wir in der Geschichte danach. Denn diese Volksmenge hat ihn wahrscheinlich bis nach Jerusalem begleitet. Denn es war Passafest, das heißt, es war eine Pilgerschaft unterwegs. Die haben wahrscheinlich gehört: hey, weißt du, dieser Lehrer, der hat so viele Wunder gemacht. Und es heißt, er ist der Messias. Und er geht jetzt nach Jerusalem. Weißt du, was das bedeutet? Wenn der nach Jerusalem geht, dann wird er auf den Thron steigen. Aufregung, heilige Aufregung, denn die erwarten viel von dem, was passieren wird. Und da geht Jesus durch Jericho. Und an den Eingängen und Ausgängen der Stadt, da saßen oft die Bettler. Das war völlig normal, weil dort war der meiste Verkehr. Und gerade der Weg nach Jerusalem, da waren die meisten Leute da. Und plötzlich fängt ein Bettler an zu schreien. Der fängt an zu schreien und er stört ihren heiligen Moment. Wie kann er es nur wagen? Sei still, halt deinen Mund. Du störst uns auf dem Weg nach Jerusalem. Du störst den Rabbi, der endlich das erreicht, worauf wir schon so lange gewartet haben. Du störst unsere Pilgerfahrt mit deinem Geplärr. Das Leid passt nicht in ihr Programm. Das hat keinen Raum da drin. Abwehr. Bloß nicht. Das sind die Außenstehenden. Und dann, als er gerufen wird, wir schauen uns gleich noch Bartimäus, aber als er gerufen wird, dann denken einige, okay, Jesus hat ihn zu sich gerufen und dann kommen die und geben ihm noch gute Tipps mit auf dem Weg. Hey, du kannst Hoffnung haben. Es wird schon. Alles wird gut. Und wir entdecken da viel von uns. Aber bevor wir das nochmal auf uns übertragen, lasst uns Bartimäus sehen. Der sitzt da am Wegesrand. Wir wissen nicht, wie lange er da war. Das Besondere an dieser Heilungsgeschichte ist, dass wir seinen Namen wissen. Oft wissen wir nicht die Namen derer, die geheilt wurden. Weil für die Evangelisten das nicht die große und entscheidende Rolle war. Aber Bartimäus ist durch seinen Weg und durch seine Geschichte mit Jesus anscheinend im Jüngerkreis geblieben, so dass der Name uns überliefert wurde. Aber mit dem Namen erfahren wir noch etwas. Bartimäus war nicht nur krank. Er war nicht nur ein Blinder. Er war ein Sohn. Er hatte einen Namen. Und dann sitzt er da. Vielleicht schon Wochen oder Monate oder Jahre lang. Kann nichts sehen. Er hört nur die Schritte von Menschen, die vorbeigehen. Und hofft, dass der Schritt vielleicht etwas langsamer wird. Damit die Menschen in ihre Taschen greifen können und etwas Geld für ihn übrig haben. Denn sie saßen nicht zum Spaß an diesen Toren, sondern um Almosen zu bekommen, um ihr Leben irgendwie zu gestalten. Und dann hört er, der hört wahrscheinlich hin und hört, wie die Menschen darüber reden, was passieren wird. Und er fängt an zu schreien. Er schreit das, was sein Herz bewegt, hinaus. Er schreit für uns Westeuropäer, oh, wie unangenehm. Der ruft nicht und meldet sich nicht und sagt, Jesus, nee, der schreit. Ich will es nicht jetzt vormachen, ich will euch nicht zu sehr aufwecken. Oh, ihr seid wach, das ist gut. Er schreit seine Sehnsucht hinaus. Das ist das, worüber Matthias letzte Woche gepredigt hat. Es ist nicht nur eine Klage, es ist ein Ruf nach Erbarmen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Sieh mich an. Wende dich mir zu. Ich brauche dich. Ich brauche dein Eingreifen, weil meine Situation kann ich nicht verändern. Und ich will sie nicht mehr hinnehmen. Komm und hilf mir. Bartimäus ist da besonders. Er hat nicht aufgegeben und den einzigen Strohhalm, den er hat, an den packt er. Und jetzt kommen wir zu uns. Wie gehst du mit Leid um, wenn du im Leid bist? Und vielleicht bist du gerade im Leid. Ist dein Leid zum Teil deiner Identität geworden? Deine Krankheit zu etwas, was dich definiert? Nicht nur ein Teil von dir. Vielleicht sagst du, ich bin nicht nur alt geworden. Das ist ein Teil meiner Geschichte, sondern ich bin einfach nur alt und gebrechlich. Ich bin schwach. Vielleicht sagst du, ich habe nicht nur ein Augenleiden, sondern ich bin blind. Merkt ihr den Unterschied? Das eine ist Teil meiner Identität und das eine ist nur Teil meines Lebens. Wenn es etwas zum Teil meiner Identität wird, dann bestimmt das mich und auch meinen Wert, die Art, wie ich mich wahrnehme. Und die Frage ist, ob Gott dich wahrnimmt. Denn du hast einen Namen. Du bist Tochter, du bist Sohn, du bist Freund. Du bist aber auch Bruder und Schwester. Du bist mehr als deine Krankheit. Du hast immer noch eine Identität. Und Gott kennt dich beim Namen. Vielleicht hast du dich diesem Leid ergeben und hast aufgegeben. Im Gehirn passiert etwas Interessantes. Es gibt da so ein Experiment. Ich hatte überlegt, ob ich das mit euch mache, aber zu einer anderen Zeit. Wenn Schmerz sehr lange Zeit in einem Teil unseres Körpers ist, dann werden wir irgendwann, verbindet das Gehirn diesen Schmerz mit dem Gesamterlebnis unseres Seins. Das sagt dann nicht nur, meine Hand hat Schmerzen, sondern ich habe Schmerzen. Das ist plötzlich mein Ganzes. Und dann strahlt plötzlich dieser Schmerz in den gesamten Menschen. Leid und Schmerz haben eine Sache, die plötzlich den Fokus von uns komplett wegnehmen. Sie lenken ab. Mein Opa sagte einmal, Johann, ab 60 habe ich daran gemerkt, dass ich lebe, wenn ich morgens aufwachte und ich merkte, oh ja, meine Knie tun immer noch weh. Da wusste ich, es tut noch, ich lebe noch. Aber es war nur ein Teil seines Seins. Wie gehst du um in deinem Leid? Bist du bitter darüber geworden, dass du diese Situation nicht ändern kannst? Hast du gelernt zu klagen? Matthias hat letzte Woche darüber eine richtig gute Predigt gemacht. Hört sie euch vielleicht nochmal an. Dass ihr rauslasst. Klage ist wichtig, gerade in den Momenten, wo wir nichts mehr machen können. Und wir dann nur noch zu dem rufen, von dem wir einzig und allein Hoffnung erwarten können. Vielleicht hast du auch gebetet und bist enttäuscht darüber, dass nichts passiert ist. Und du hast angefangen, dein Gottesbild nach deinen unerhörten Gebeten zu machen. Etwas ganz Gefährliches. Wenn wir unsere Theologie nicht aufgrund des Wortes Gottes aufbauen, sondern aufgrund unserer fehlenden Erfahrungen. Nur weil Gott dein Gebet nicht erhört hat, weil keine Heilung eingetreten ist, heißt es nicht, dass Gott nicht mehr heilt oder wir es um Heilung beten sollen. Das heißt es nicht. Das heißt einfach nur, du bist immer noch krank. So schlimm das auch ist. Aber es ist wichtig, dass du aufgrund eines nicht erfüllten Gebetes nicht anfängst, Schlüsse darüber, über Gott zu ziehen. Bartimäus gibt nicht auf, sondern er schreit zu dem, was er denkt, was Jesus ist. Er hat ihn nie kennengelernt, aber er hält an diesem Strohhalm fest, an diesem Messias. Vielleicht sagst du, aber ich bin ja gar nicht im Leid. Dann ist die Frage, wie gehst du mit dem Leid von Menschen um dich herum um? Wie begegnest du diesem Leid? Blendest du das vielleicht aus und sagst, ich kann das eigentlich nicht an mich heranlassen, weil ich keine Kraft dafür habe? Versuchst es wegzuschieben, nicht an dich heranlassen, weil du Angst hast, dass etwas kaputt gehen könnte. Wegschauen und hoffen, dass es jemand anderes macht. Der Bruder oder die Schwester, die dir vielleicht in der Gemeinde aufgefallen ist, der Nachbar, die Nachbarskinder. Bloß nicht hinschauen und hoffen, dass das Jugendamt oder irgendjemand anderes da eingreift. Etwas, was wir in der westlichen Welt gerade in den letzten Jahren viel mehr gemacht haben, ist Relativierung. Es gibt einen speziellen Begriff dafür, der heißt Whataboutism. Aber was ist mit? Da klagt dir jemand sein Leid und du sagst, aber was ist mit den Kindern in Afrika? Das ist so das Totschlagargument. Was ist mit den Kindern in Afrika? Das Leid in Afrika ist schlimm. Aber das Leid, was die Kinder auch hier erlebt haben, ist auch schlimm. Dann sagen die Leute, ja, Corona, ja, aber was ist mit den ganzen Leuten, die so lange hungern müssen? Ja, das Schlimme an dieser Relativierung ist, man wird keinem Leid wirklich gerecht. Man setzt sich nicht mit dem Leid auseinander, was einem begegnet. Man sagt eigentlich dem anderen, komm, sei still, so schlimm ist es nicht. Man ist nicht besser als die Leute, die diesem blinden Bartimäus sagten, sei still und störe uns nicht. Ich erkenne es, diese Muster in mir immer wieder. Und es ist wichtig, dass wir sehen, wie wir damit umgehen. Darum habe ich bewusst so viel Zeit dafür genommen, damit wir sehen, wie ist unser Umgang, damit wir so einen Kontrast haben und eine Möglichkeit zu haben, vor Gott ehrlich zu sein und zu sagen, Gott, so bin ich. Ich bin an vielen Stellen so wie diese Volksmenge, die nicht zulassen will, dass das Leid mich berührt, dass das Leid mich trifft. Jesus' Umgang sieht anders aus. Jesus ist auf dem Weg in sein Leid. Jesus ist nicht auf dem Weg, um seinen Thron zu besteigen. Jesus weiß, wohin er geht. Die Geschichte davor, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um mein Leben zu geben. Jesus ist sich absolut bewusst, was auf ihn wartet. Er hat seine Agenda, er hat seinen Plan, weiß, dass er gleich leiden wird. Und er bleibt nicht stehen und sagt, oh Bartimäus, du stellst dich an. Das bisschen Blindheit, ehrlich. In ein paar Tagen werde ich von Gott verlassen sein, ich werde die Sünde der Welt auf mich nehmen. Und du schreist hier rum und störst meinen Weg. Nein, Jesus bleibt stehen. Er unterbricht seine Agenda für das, was diesen Mann am Wegesrand bewegt. Er lässt ihn zu sich kommen. Er sagt, komm. Er nimmt ihm nicht die Verantwortung ab. Er ruft ihn, er sagt, los, komm. Jesus geht da immer wieder unterschiedlich mit den Leuten um. Bei einigen geht er zu ihnen. Bei Bartimäus lässt er ihn kommen. Aber Jesus stellt immer wieder eine interessante Frage. Er fragt, was willst du, was ich für dich tun soll? Und damit geht er zu dem Leidenden und lockt ihn heraus und sagt, du, was willst du? Und ich habe es oft erlebt, wenn ich für Kranke gebetet habe, dann sagen sie, ich will einfach nur gesund werden. Ich will das Leid wegkriegen. Bartimäus formuliert das anders. Ich will sehen. Ich will sehen. Ich will die Wirklichkeit erkennen. Und das Augenlicht, was Jesus ihm gibt, lässt ihn mehr sehen als einfach nur diese Person. Er bleibt bei Jesus dran. Und das ist, wenn Jesus Leid begegnet, dann konfrontiert Jesus plötzlich unsere irdische Welt mit diesem neuen Reich, was er in diese Welt bringt. Da kommt plötzlich ein Stück Himmel auf Erden und konfrontiert unsere Endlichkeit mit seiner All- und Vollmacht. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was einmal sein wird. Paulus sagt es, wir sehen nur wie in einem trüben Spiegel. Wir sehen nicht wirklich. Aber es wird die Zeit kommen, da werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jesus' Umgang mit Leid ist auf der einen Seite sanftmütig, aufmerksam und auf der anderen Seite verantwortungsvoll, nicht entmündigend. Immer wieder schickt er die Kranken zurück in ihren Alltag und sagt, wie zum Beispiel bei dem Besessenen von Gerasa, den wir auch in der Reihe hatten, den nimmt er nicht mit. Er sagt, nein, deine Aufgabe ist es, Bote zu sein. Der erste Bote im heidnischen Gebiet, dass das Königreich Gottes angebrochen ist. Und das für einen, der so lange Zeit besessen war. Jesus nimmt nicht die Verantwortung weg, sondern gibt sie den Menschen. Er ist da und sieht die Menschen, wie sie sind und was sie brauchen. Hier ist das Evangelium für dich. Wenn du im Leid bist, krank bist, nicht mehr so kannst, wie du früher konntest oder wie du jetzt eigentlich wollen willst, Jesus hat Zeit für dich. Er sieht dich. Und das war eine Sache, die ich lange Zeit geglaubt habe. Das war etwas, was ich von Kindesbeinen irgendwie so angefangen habe zu glauben. Zuerst über meinen Vater und daraus über meinen Gott. Mein Vater musste immer viel arbeiten, um uns zu versorgen. Wir kamen nach Deutschland und hatten 100 D-Mark. Mehr durften wir nicht mitnehmen. Das war's. Und dann fing er an zu arbeiten und hatte, als er das Haus baute, hatte er nebenher noch zwei andere Arbeitsstellen. Der hatte nie Zeit und meine Mutter sagte immer einen Satz, lass Papa in Ruhe, der hat so viel zu tun. Und dieser Satz hat sich, als ob er sich eingebrannt hat in mein Herz. Und so ging ich mit Jesus und mit Gott um. Hey, der hat zu viel zu tun. Ich kann doch nicht mit meinem Leid zu ihm kommen. Nein. Jesus hat Zeit für dich. Wenn er stehen bleibt und sich Zeit für dich nimmt, Das Universum wird sich weiterdrehen. Es wird nicht untergehen, weil er Zeit für sich für dich nimmt, weil du es ihm wert bist. Er ist ans Kreuz gegangen, damit das Leid nicht mehr das letzte Wort über dich und über dein Leben hat. Er hat das Leid der Welt auf sich genommen, damit das Leid nicht mehr über dich und über dein Leben bestimmt. Gott hat Zeit für dich. Darum sei mutig und klage. Er hört dir zu. Schrei deinen Frust, deinen Schmerz heraus, auch wenn es völlig ungefiltert ist. Du wirst durch deine Klage und durch dein Leid Gott nicht kaputt machen. Gott sieht dich und bleibt stehen. Vielleicht ruft er dich jetzt gerade durch diese Predigt, neu Mut zu fassen und zu ihm zu kommen. Wenn du aber nicht im Leid bist, sondern von außen stehst, dann will ich dir Mut machen. Das Leid, dem du begegnest, wird dich vielleicht herausfordern. Es wird vielleicht viel Kraft für dich oder viel Kraft kosten von dir. Aber du bist nicht allein. Und darum der nächste Schritt. Unser Auftrag ist es, mit Jesus in uns dem Leid dieser Welt zu begegnen. Das ist eigentlich der Auftrag der Jünger. Die sollen Jünger machen, die sollen verkünden, dass das Königreich Gottes in diese Welt gekommen ist. Und dass der König bald wiederkommen wird, um es zu vollenden. Markus endet mit diesem Satz. Und die 11 Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr war mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. Sie verkünden überall die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Es ist nicht nur, deine Sünden sind dir vergeben. Das greift zu kurz. Auch Jesus hat nicht gesagt, die gute Nachricht ist, oh, deine Sünden sind dir vergeben. Irgendwann wirst du in die Ewigkeit kommen. Das ist auch so eine Strategie. Bonhoeffer hat die sehr stark kritisiert. Er hat gesagt, wir vertrösten die Menschen auf die Ewigkeit und helfen ihnen nicht in ihrer Diesseitigkeit. Und das ist lieblos. Auch wenn es fromm klingt, es ist zutiefst lieblos, weil wir nicht uns Zeit nehmen für das Leid der Menschen im Hier und Jetzt. Jesus verkündete das Königreich, das angebrochen ist. Er hat gesagt, durch meinen Tod, durch meine Auferstehung ist ein Teil des Himmels auf die Erde gekommen. Es ist noch nicht vollkommen, aber durch meinen Tod und durch die Auferstehung ist das Leid machtlos geworden. Es hat keine ewige Bedeutung mehr. Krankheit, Tod, Sünde wird nicht mehr darüber entscheiden, wie deine Ewigkeit ausgeht. Sondern Christus wird das. Die Botschaft, die Jesus gesagt hat, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Jetzt. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Sein Reich wird sichtbar in der Welt. Wir werden es sehen können. Sein Reich wird sichtbar. Gott fängt an zu regieren. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Wir haben vorhin Römer 12 gehört. Ändert euer Leben heißt nicht, verändere dein Benehmen, sondern verändere deine Wahrnehmung. Du lebst nicht mehr als Kind dieser Welt. Du lebst als Kind des Königs in seinem Königreich. Du spürst noch das Leid und alle Begrenzungen da drin. Aber du bist Bote dieses Königreichs, du bist Bürger dieses Königreichs. Darum lebe damit. Markus betont hier, die 11 gingen und verkündeten diese gute Nachricht. Das ist unser Auftrag. Das ist der Missionsbefehl. Und dafür muss ich nicht nach Afrika, nach Südamerika, nach Asien, nach Australien oder wo auch immer hin. Es beginnt vor der eigenen Haustür. Es beginnt im eigenen Haus. Das Reich ist da. Wir können mit dem Leid umgehen. Denn Christus ist mit uns. Der Vers davor, da fährt Jesus in den Himmel. Aber er war mit ihnen am Werk. Wenn wir uns dem Leid dieser Welt stellen, dann stellen wir uns als Christen diesem Leid nicht mehr alleine. Wir stellen uns diesem Leid mit Christus in uns. Und die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns, sagt uns die Bibel. Auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt. Und mir geht es oft so. Wenn ich Krankenbesuche mache, dann stehe ich oft da und sage, Jesus, das fühlt sich gerade nicht an wie die Auferstehungskraft. Aber dazu sind wir berufen. Viel zu lange hat die Gemeinde zugesehen, sich in ihren Gottesdiensten verschanzt und ist nicht dem Leid dieser Welt begegnet. Immer wieder sind Geschwister aufgestanden, wie bei der Beendigung der Sklaverei. Da sind Menschen aufgestanden, weil die sagten, dieses Unrecht können wir nicht mehr tragen, dieses Leid können wir nicht mehr tragen. An welcher Stelle sind wir, bist du vielleicht gerufen, dem Leid um dich herum zu begegnen? Fang klein an, werde im Kleinen treu, denn du kannst mutig sein, es gibt Hoffnung. Christus ist in dir und er will in dir den Menschen, die um dich herum im Leid sind, begegnen. Vielleicht durch dich Trost zusprechen. Vielleicht auch einfach nur Trost, weil du mit den Menschen weinst. Weil du sie in den Arm nimmst, weil du dir Zeit für sie nimmst. Nicht sagst, es wird alles gut. Sondern sagst, lasst uns miteinander vor Gott klagen. Und immer wieder den Blick auf Gott wenden und sagen, lasst uns an diesem Dennoch festhalten. Denn Jesus hat es bewiesen. Dazu möchte ich euch ermutigen an diesem Ewigkeitssonntag, dass die Ewigkeit nicht nur ein Ort ist, auf den wir die Leute vertrösten, sondern Ewigkeit etwas ist, was unsere Gegenwart prägt, durchdringt und uns Mut gibt, bei dem Leid dieser Welt nicht nur weiter zu seppen, ob am Fernseher oder innerlich, sondern diesem Leid zu begegnen. Auch wenn es bedeutet, dass etwas in mir kaputt geht, auch wenn es bedeutet, meine Pläne zu ruinieren, aber mit den Leidenden zu rufen, erbarme dich, Herr. Komme bald. Mach diesem Leid endlich ein Ende. Ich lade euch ein, Gott zu fragen, wo er dich vielleicht jetzt herausfordert, umzukehren und von ihm verändert zu werden. Ich bitte die Band nach vorne, wir werden gleich ein Lied singen, das den Fokus auf einen Gott lenkt, der größer ist, der stärker ist. Das soll dir helfen, Mut zu fassen, vielleicht mit deinem Leid umzugehen, aber auch dem Leid zu begegnen, das um dich herum ist. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde und für die Geschwister hier in dieser Gemeinde, die sich schon an vielen Stellen mit Menschen in Leid und in Not auseinandersetzen und ihnen dienen. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde immer wieder dazu ermutigst und diese Perspektive vor Augen hältst, wie du mit dem Leid umgegangen bist. Hilf uns, von dir zu lernen, Jesus. Hilf dir nicht nur unsere Schwachheit und unsere Sünden in Scham zu betrachten, sondern deine Vergebung und deine Kraft in unser Leben zu lassen und Schritte zu wagen und zu erleben, wie deine Kraft uns verändert und auch das Leid der Menschen. Lass uns geprägt sein von deiner Ewigkeit, von deiner Größe. Das erbitten wir dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.